Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die beiden Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel sind ziemlich politisch. Denn da heißt es ja zum Beispiel, Gott schuf sie als Mann und Frau. Christen, die das wörtlich nehmen, haben mit diesen Worten oft begründet, dass es ausschließlich zwei Geschlechter gebe und die einzig richtige Beziehungsform die heterosexuelle Ehe sei. Und aus dem Satz, dass Gott die Frau aus einer Rippe oder Leiste des ersten Menschen schuf, herausgelesen, dass Frauen dem Mann untergeordnet sind. Doch im hebräischen Original sind diese Passagen oft gar nicht so eindeutig, wie es in manchen Übersetzungen wirkt. Anke Schäfer hat mit der Alttestamentlerin Melanie Köhlmoos in den beiden Schöpfungsgeschichten der Bibel geblättert und sie dröselt für uns auf, was darin tatsächlich über das Verhältnis von Mann und Frau steht.
Jahrhundertelang hat die Bibel geprägt, wie christliche Gesellschaften über das Verhältnis zwischen den Geschlechtern denken. Allen voran die Schöpfungsgeschichten, von denen zwei gleich am Anfang der Bibel stehen. Die erste Schöpfungsgeschichte steht in Genesis 1 im ersten Buch Mose und beginnt mit dem berühmten Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird in 7 Tagen erzählt, wie die Welt entstand. Am 6. Tag, so heißt es, schuf Gott den Menschen. Und dann?
Ich weiß nicht, wie weit das inzwischen bekannt ist. In der Exegese ist das so ein bisschen alter Hut, dass in Genesis 1 eben nicht steht und schuf sie als Mann und Frau, sondern schuf sie männlich und weiblich mit den biologischen Begriffen. Werden auch für Tiere verwendet zum Beispiel.
Alttestamentlerin Melanie Köhlmoos sitzt in der Frankfurter Goethe-Universität und hat das große, dicke Hebräisch-Wörterbuch zur Hilfe genommen, den Gesenius. Martin Luther war es, der diese Stelle mit »schuf sie als Mann und Frau« übersetzt hat. Seine Übersetzung hat sich eingebürgert. Die griechische und die lateinische Übersetzung des hebräischen Texts dieser Schöpfungsgeschichte schreiben richtig männlich und weiblich.
Da kommt es darauf an, dass jedes geschaffene Lebewesen seine Art und, kann man bei den Pflanzen sehr schön sehen, seine spezielle Art der Fortpflanzung hat. Und deswegen muss die Menschheit auch fortpflanzungsfähig erschaffen werden. Und dafür gibt es eben nur männlich und weiblich.
Die zweite Schöpfungsgeschichte steht in Genesis 2. Hier erschafft Gott zuallererst den Menschen aus Staub von der Erde. Diese Geschichte ist oft gelesen worden, um mehr darüber zu erfahren, wie die Bibel die Geschlechter sieht, ob Frauen und Männer gleichgestellt oder Frauen untergeordnet sind. Eines der entscheidenden Worte steht dazu in Vers 18.
Wo es heißt, und da sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, ich will machen ihm, und jetzt kommt's, also ich will machen, esse, lo, ese, connecto. Wörtlich übersetzt, ich will ihm, also dem Menschen, machen eine Hilfe, und jetzt wird's sogar noch schwieriger, etwas wie sein Gegenüber.
Da steht also das Wort eser im Text und Luther übersetzte eine Gehilfin. 2017 wurde die Lutherbibel revidiert. Nun heißt es eine Hilfe, die dann im Hebräischen weiter beschrieben wird als kenekdo, zu Deutsch etwas wie ein Gegenüber oder die ihm entspricht.
Das Eser ist so ein bisschen der Streitpunkt, weil die Frage ist, ob die Frau, die dann bei diesem Schöpfungsakt rauskommt, von vornherein als dem Mann untergeordnet gedacht wurde. Und das hat Luther bei seiner Übersetzung wohl getan, wenn er Gehilfin sagt. Oder ob es eine Gleichberechtigte ist, wofür das etwas wie sein Gegenüber eigentlich eher sprechen würde.
Beide Schöpfungsgeschichten unterscheiden sich also grundlegend.
Genesis 2 sagt, in der menschlichen Gemeinschaft kommt es auch noch auf etwas anderes an, als dass Kinder dabei rauskommen. Auf, heute würden wir sagen, Partnerschaft. Und ich glaube sogar, gedacht ist an eine möglichst Gleichberechtigte. Also wir haben zwei unterschiedliche Blicke darauf, wozu der Mensch eigentlich da ist auf der Welt.
Der Mensch auf der Welt als Ebenbild Gottes, der herrschen und sich vermehren soll. Oder als relativ eigenständiges Wesen in Beziehung zu anderen auf der Welt, um mit anderen in Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben. Das sind in der Tat unterschiedliche Blicke auf den Menschen in beiden Schöpfungsgeschichten. Da sie aber gleichberechtigt im Kanon stehen, müssen wir, so sagt Melanie Kühlmus, davon ausgehen, dass es über die vielen Jahrhunderte, in denen sich der alttestamentliche Kanon entwickelte, gewollt war, dass diese inhaltlichen Spannungen genau so, wie sie sind, bestehen blieben.
Dadurch, dass diese beiden Texte, die so unterschiedlich sind, nicht nur in Mann und Frau, sondern auch sonst in allem anderen, direkt hintereinander stehen, heißt ja nichts anderes, als dass das Lesepublikum mit der Nase darauf gestoßen wird, dass man Schöpfung offensichtlich aus mehreren Perspektiven betrachten kann.
Zurück aber zur Genderfrage. Ist nicht die Tatsache, dass die Frau, wie es in Genesis 2 heißt, aus einer Rippe oder auch aus der Seite geschaffen wurde, ein Hinweis darauf, dass sie dem Adam, das ist das hebräische Wort für Mensch, dass sie dem Menschen also untergeordnet ist? Im Juden- und Christentum wurde das lang so ausgelegt, aber Melanie Kühlmus wiegt den Kopf.
Es ist eine ganz bemerkenswerte Stelle, auch kulturgeschichtlich, denn es ist mir kein antiker und vorantiker Text bekannt, der sich mit der Schöpfung eines Wesens so genau auseinandersetzt. Und lange Zeit galt so ein bisschen die Sicht, dass Gott da etwas macht, was man heutzutage Klonen nennen würde. Also aus menschlicher Materie macht er eine neue Variation dieses selben Menschen.
Aber so richtig zufriedenstellend findet Melanie Kühlmus diese Interpretation nicht. Sie verweist auf die neuere Schöpfungsforschung, die stark von der Genderfrage bestimmt wird. Dort wird gefragt, ist es nicht hier wie bei Platon? Der schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus,
dass der Mensch eigentlich mal beide Geschlechter hatte. In Form einer Kugel ist das bei Platon und dann auseinandergenommen wurde. Und seitdem gibt es zwei Geschlechter. Platon findet das übrigens gar nicht gut, sondern seitdem ist der Mensch eben zu differenziert, um noch gut zu sein. Das eine ist ja immer das Gute.
In der Genesis aber wird diese Differenzierung offenbar als gut gewertet und auch gewollt. Und als sich Adam und das zweite Menschenwesen dann treffen, sagt der in der Übersetzung von Martin Luther, man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist.
Adam ist undifferenziert irgendetwas, solange bis er die Frau sieht und sagt, oh, das ist eine Frau, dann bin ich wohl ein Mann. Das ist ein schönes hebräisches Wortspiel. Der Mann heißt Ish, die Frau heißt Isha. Da war Luther mal richtig toll, indem er das Wortspiel wiedergibt.
Es geht hier also, so sagt Melanie Kühlmus, womöglich gar nicht um einen Schöpfungsakt, sondern um eine Erkenntnis, um Selbsterkenntnis. Der Mensch erkennt sich in seinem Gegenüber selbst. Natürlich ist der Text vor ca. 3500 Jahren in einer patriarchalen Gesellschaft entstanden und daher können patriarchale Deutungsmuster nahe liegen. Doch die biblischen Texte sind immer deutungsoffen. Man müsse, sagt Melanie Kühlmus, eben immer nur sehr genau lesen, was da steht.
Anke Schäfer über Genderfragen in den Schöpfungsgeschichten der Bibel.